Hast du deinen Drink ready?
Ja, natürlich. Hold on.
Let's go. Jakob ist am Camille-Tee trinken, ne? Erzähl mal, wie geht's dir, Mann?
Boah, ich habe heute, glaube ich, das Ganze überwunden. Ich habe jetzt, war heute Morgen im Gym ein bisschen, habe meine Reha gemacht und so.
Okay, nice.
Aber ich war down. Ich war wirklich down. Ich hatte die volle Erkältung, Schnupfen, Husten, die ganze Ladung.
Mhm.
Und ich glaube wirklich, das kam von diesem letzten Tag, Mann. Weil ich habe am Super Bowl, ich war unterwegs für die Saison. Und draußen in der Stadt war es zu Beginn des Tages, erste Hälfte vom Tag, war es richtig heiß.
Aha.
Und ich bin in diesem, ich weiß nicht, ob du meinen Anzug gesehen hast.
Ja,
ich hatte
gesehen,
so
Mann.
Schwarzen.
Nice, fit, Alter. Ja, ja.
Danke schön. Ich hatte diesen schwarzen Anzug mit Lila an. Und ja, aber es war so übel heiß, ich habe übel geschwitzt. Und dann war ich den Rest des Tages im Stadion, wo halt das AC auf glaube ich, 70 oder sowas war, im Stadion war recht kühl.
Mhm.
Und ich glaube, ich habe von der Kombo habe ich mich irgendwie erkältet, dann auch nach dem Game nach Hause laufen. Wir sind ja vom Stadion zum Airbnb gelaufen, also Björn, Patrick, Tim Winter und ich.
Ja.
Weil Verkehr war alarmgelegt.
Chaos, ne?
Du konntest keinen Überrufen. Ja, es war vorbei.
Ja, ja.
Und ich glaube, bei dem Lauf und dieses ganze in der Kälte sitzen, da habe ich mich irgendwie erkältet noch jetzt zum Schluss.
Ah, scheiße, Alter. Aber Digga, irgendwas geht rum, Mann. Alter, ich war ja, während wir in New Orleans waren, meine komplette Familie war flach. Alle von meinen Kindern, alle Freunde waren flach. Meine Frau hatte es die Woche davor. Mein Sami hat es im Hypehaus erwischt. Irgendwas ging rum, Alter. Die Leute waren...
irgendwas stimmt nicht, gab's da.
Was ist das, eine Grippe, ne? Also die Flu?
Oh.
Dass da sowas rumgeht, Alter.
Ja, ich glaube, es ist die Flu oder so eine einfach ein stärkerer Winterschnupfen oder sowas, der gerade um die Häuser zieht.
Mhm.
Aber muss nicht, es kotzt mich immer überall, wenn ich dann wirklich Pause machen muss. Ja, ich bin jetzt gerade dann, wo ich so wirklich ins Off-Season-Training einsteigen will.
Ja.
Super Bowl ist vorbei, Hypehaus ist vorbei. Und dann so 2 Tage Pause machen zu müssen, fühlt sich halt übel nervig an. Es hat sich viel länger angefühlt, als es jetzt im Endeffekt war.
Yeah.
Mir geht es heute wieder gut, es ist Donnerstag und sowas.
Nice.
Ich werde es heute noch voll durchziehen und dann nächste Woche geht es sowieso weiter, aber es hat mich kurz die letzten 2 Tage
bist
kurz
du raus aus dem Konzept. Aber Digga, das Krasse ist, Alter, du weißt ja, bei mir ist es oftmals so, du hast irgendwas zu tun und dir geht's gut, du powerst durch und dann kannst du für ein paar Tage chillen und dann dein Körper kommt erstmal zur Ruhe und auf einmal boom.
Und auf einmal erwischt dich, ja.
Weißt du, so nach dem Urlaub oder was, Alter. Wenn du sagst, das ist ein guter Urlaub, dann kommst du nach Hause, auf einmal hittet sich so, Alter, erstmal krank für ein paar Tage.
Ich glaube, das war das, Mann. Das war, wir werden gleich drüber reden, Mann. Die Woche war viel los und ich hoffe, wir fangen jetzt hier direkt mal mit dem Intro an, wenn ich den Knopf finden kann. Wo ist er denn?
Zurück bei Game Changers. Was geht ab, Leute? Yeah, yeah. Man, es fühlt sich an, Alter. Hätten wir seit Wochen nicht aufgenommen, Alter, weil so viel passiert ist, Alter. Letzten paar Wochen war richtig viel los und wir reden auf jeden Fall drüber. Heute wollen wir auf jeden Fall einen Recap machen von der letzten Woche. Wir nehmen euch mit das Hype House in New Orleans. Wir reden über den Super Bowl, über die Halbzeitshow. Was hat Jakob da beim Super Bowl gemacht in einem nicen Suit, Alter? Wir reden drüber. Aber als erstes mal, ja, lass du wohl in die erste Woche einsteigen, also die letzte Woche einsteigen.
Ja,
wir sind Sonntag alle zusammen mit der ganzen Truppe, die komplette Promise Crew zusammengekommen, in New Orleans gelandet, Alter. Nimm uns mal mit in die Woche rein, Alter. Wie hast du das Ganze erlebt?
Also
wir haben richtig gegönnt, Alter. Let's go.
Ich weiß nicht, ob du den fancier Flug hattest. Als Erklärung Spirit ist so ein bisschen
ist das
die,
so das Equivalent,
die Euro,
das
Euro
deutsche
Ryanair von den USA. Yeah. Das ist sehr budget, aber tatsächlich hat es manchmal einen großen Vorteil, mit Spirit zu fliegen, weil Spirit fliegt, egal was los
egal,
ist.
Obwohl,
egal, ob,
egal, ob der Pilot krank ist.
Oder sowas, die ganzen anderen
egal, Alter.
Sturm oder sowas. Spirit fliegt, Bro. Spirit fliegt. Das heißt, ich bin angekommen. Erstmal mich breit gemacht, im Zimmer ausgepackt. Marc, du bist irgendwann später abends dazugestoßen.
Ja, ja, ganz interessant. Also ich bin, erst abends angekommen. Ich glaube, ich bin abends um 8 Uhr Sonntagabend angekommen und habe dann Uber zum Haus genommen und das Haus war einfach komplett leer. Also ich mache so eine Tour alleine durchs Haus. Niemand ist da, niemand hat mir Bescheid gesagt, was abgeht. Ich so, was hier los, ne? Und dann, ja, ey, dann erfahren, dass die komplette Truppe ohne mich essen gegangen war. New Orleans, ja, einfach coole City, Alter, der Vibe war richtig cool. Aber wie du, zu deinem Punkt, Alter, ist ein bisschen, also unique Leute auch, ein bisschen runtergekommen noch, aber trotzdem, du musst halt schöne Ecken finden. Weil zum Beispiel ein Spot, wo wir waren, zu essen. Den einen Abend sind wir zu dritt rausgegangen, es war Jakob, Marcel Dabo und ich. Das war ein kolumbisches Essen, also so ähnlich, also südamerikanisch, ähnlich mexikanisch, aber so seinen eigenen Flair. Und sowas finde ich geil, Alter. Wenn du in einer neuen City bist, Alter, eat as the locals do, weißt du? So ein bisschen verschiedene Sachen ausprobieren.
Ja, du musst einfach Sachen ausprobieren. Ja, du musst ausprobieren, ein bisschen rumgehen. Wow. Aber lass mal die Woche eintauchen. Ja? Wir haben ja losgelegt direkt am Montag.
Montag,
7 Stunden Stream.
Right, Alter. Erzähl mal den Leuten, Alter. Ich glaube, Leute verstehen nicht, wie viel. Alter, 7 Stunden ist eine lange Zeit, Alter.
7 Stunden ist eine lange Zeit. Und ich glaube, wir haben den strategischen Fehler gemacht, dass wir wirklich in den ersten 2 Stunden über jedes Football-Thema geredet haben.
Genau.
Das ist irgendwie anstand. Ja? Alle Football-Diskussionen waren fertig innerhalb von 2 Stunden. Und dann sitzt du halt da den Rest des Tages und dann ging es halt direkt los mit Trash-Talk und ein bisschen Bashen und sowas. Also wir haben direkt ein bisschen Hate hin und her geschossen. Und ich glaube, die Leute im Chat haben es auch ein bisschen fast falsch aufgenommen. Ja, das ist halt, wenn du die Jungs ein Jahr lang nicht siehst, dann ist es wie so, man muss erstmal wieder so abchecken, wo alle stehen. Weißt du, ich meine, das heißt, Alle testen mal ein bisschen, alle schießen mal ein bisschen, so okay, schießt er zurück. Wie so ein Kräftemessen. Und dann, ich fand aber so ab Tag 2, 3 hat sich das Ganze ein bisschen
auf jeden Fall. Ja, aber es ist wichtig, sowas. Alter. So unter Brüdern, Alter, du laberst ein bisschen scheiße, du testest so ein bisschen das Wasser, Alter. Wir sehen uns ja auch nicht alle nicht regelmäßig, ne? Und dann einfach so, you gotta shoot the shit a little bit, weißt du? So, kommt was, wie kommst du zurück? Wie ist der Vibe, Alter? Sind wir alle noch auf derselben Wellenlänge, aber. Nee, war ganz ehrlich, war mega, Mann. Aber ich fand es auch echt cool so. Und es hat sich direkt ab Tag 1 so kristallisiert, so diese Rivalität, Alter. Und es ging dann durch die Woche hindurch zwischen uns. Bromance, Alter, Romantiker. Es war so geil, Alter, auch im Chat, Alter, Leute. Direkt, Alter, ey, Game Changers for Life. Also, Romantiker. Was im Endeffekt, wir sind ja alle dieselbe Familie. Wir gehören ja alle zusammen. Aber es war halt cool so, einfach so ein bisschen so eine freundliche Rivalry zu starten.
Auch einfach, ich war überrascht, die Liebe von den ganzen Game Changern da draußen zu spüren, weil alle haben gesagt, hey, wo ist Game Changer Merch? Wo ist Game Changer Merch? Und so auf dem Level, das. Wir haben so gesagt, hey Jungs, habt ihr denen gesagt, die sollen uns hier terrorisieren oder was? So, nein, Mann, die Leute wollen einfach
Game Changer. Shit war real. Und ja, wir haben gesagt, alle, wir haben es versprochen, Alter, wir haben ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr zugehört habt mit den Logistics und alle, anscheinend geht da echt viel rein, so weißt du. Aber Chef hat gesagt, Alter, das und das ist der Preis und wir müssen das und das zahlen, aber wir werden es machen auf jeden Fall. Wir müssen uns jetzt erstmal mit designmäßig Tim Winter, ne, der das Ganze hinter den Kulissen, die ganze Technik und Fotografien und Videos macht bei Bromance. Wir setzen uns mit ihm hin und dann designen wir da mal was Geiles und dann und nehmen euch da ein bisschen mit rein auf jeden Fall.
Sobald wir ein Design haben, mit dem wir happy sind, würde ich sagen, leiten wir das Ganze ein und dann seid ihr die Ersten, die Bescheid wissen, wenn die Shirts kommen.
Ja, Mann.
Weil, wie gesagt, es geht auch gar nicht um groß Kohle machen damit, sondern einfach damit wir es haben, womit sich die Leute identifizieren können, die den Podcast fühlen und den Podcast feiern.
Absolut, Mann. Okay, aber.
Es ging weiter. Olympiade.
Brolympics, ne?
Brolympics. Brolympics war dieses Jahr wieder am Start. Die üblichen Challenges, wir haben Jenga gespielt, Tischtennis,
Darts und Cornhole, genau.
Und Darts, alles Sportarten, wo es natürlich auf Athletik nicht wirklich drauf ankommt. Ich habe meine, meine, glaube ich, Bestleistung abgeliefert, diesmal mit dem vorletzten Platz. Marc, du bist hier gleich noch irgendwo im Mittelfeld.
Ne, ich bin tatsächlich, ich habe ja noch ein bisschen Comeback gestartet, weil ich hatte echt gut angefangen, ne? Nach Tag 2 war ich tatsächlich auf dem dritten Platz. Ich so, ey, da ich habe eine Chance, weißt du, ich habe Tag 1 war Jenga, war, wo ich Dritter geworden bin. Tag 2 Cornhole, wo ich Zweiter geworden bin. Also ich stand ganz gut in den Rankings, aber dann ging es sehr, sehr schnell bergab. Darts bin ich tatsächlich Letzter geworden. Deshalb war auch
Darts bist du
Letzter. Letzter, Bruder, ich sag's dir. Es war da, ey, aber ja, das Ding ist, ich habe mein Bestes probiert dabei.
Ja, meine Achillesferse, wie man es nennt, ist tatsächlich Tischtennis. Ich komme bei Tischtennis einfach nicht weiter, Bro. Tischtennis ist nicht mein Gang. nie mein Gang. Das letzte Mal, als ich Tischtennis gespielt habe, war Maxle in der Realschule. Das ist diese Tischtennis-Variante, wo du so um die Tischtennis-Bahn
Maxle nennt man das bei euch, bei uns Rundlauf in Bayern.
Rundlauf, okay, ja, wir haben das Maxle genannt in Stuttgart. Wobei ich tatsächlich glaube, dass Maxle spannender wäre, wenn wir Maxle im Hypehaus aufzocken.
Ja, Mann.
Überleg mal, wie krass das kommen würde. Weißt du, ich meine, weil dann ist so richtig, dann sind Leute wirklich am Schwitzen und am Schreien, wenn die um die Tischtennisplatte rennen.
Ganz ehrlich, ich bin dafür, aber dass wir irgendwie ein bisschen mehr Athletik in die Games reinpacken. So ein paar Spiele, wo du auch körperlich, also wenn du körperlich fit bist, ein bisschen an Advantage hast, weißt du? Einfach so ein bisschen, okay.
Und von mir aus als Ausgleich ein Game muss komplett nur auf Strategie
ankommen.
Von mir aus können wir auch keine Ahnung, Monopoly zocken oder Risiko oder irgendein Brettspiel oder sowas oder Karten oder sowas. Aber ich glaube einfach, dass diese selben vier Games ein bisschen, die sind jetzt, waren jetzt 3 Jahre lang drin, aber das ist so wie bei der richtigen Olympiade. Du musst jedes Jahr irgendwie Sportarten dazunehmen, andere Sportarten werden rausgekriegt.
Genau.
Mal schauen, was die Jungs da auf den Start bringen nächstes Jahr.
Ja. Also du sagst, okay, Tischtennis war nicht so deins. Das war ja tatsächlich auch. Ich bin ja okay im Tischtennis. Wir waren ja beide im Loser-Finale. ich hatte auch echt einfach eine Arschkarte gezogen, weil ich habe erstes Game war gegen wen war das denn? Gegen Dabo, der echt gut ist.
Ja.
War das gerade? Nee, Björn. Ja. Ich habe im ersten Spiel gegen Björn gespielt. Ganz knappes Ding. Ganz knapp verloren. Und dann im zweiten Spiel gegen Kasim, der auch sehr, sehr gut ist. Und dann, Loser Bracket gegen dich dann gespielt. War schon mies, Alter. Ja. Einfach.
Wer mich beim Tischtennis ganz geschickt hat, ist einfach Tim Hans Willem Menke, Bro. Der Boy kam, hat für Sami das Replacement-Game gemacht, weil Sami war an dem Tischtennistag irgendwie mit Magen-Darm raus. Und Der Kollege ist echt richtig gut im Tischtennis. Alter. Also der ist nochmal auf einem anderen Level als alle anderen im Haus.
Hat alles zerstört, Mann.
So ist es. So ist es. Wie nervig ist es, wenn du bei so einer Challenge früh verlierst und im Loser-Bracket bist, Bro? Weil ich glaube, du hast es bei jedem gemerkt, oder zumindest bei dir und Cassie merke ich es immer sofort. Sobald ihr so eine Challenge verloren habt, ist es so.
Bei wem du es gemerkt hast, ich meine, er hat nicht viel verloren, aber bei wem du es richtig merkst, ist Dabo, Alter. Keiner nimmt diese Spiele so ernst wie Dabo. Leute, ihr müsst verstehen, was der Typ macht, Alter. Der Junge hat sich komplettes Equipment gekauft, Profi-Equipment für Tischtennis. Der hat ein Jahr lang bei denen in der Facility gegen die Specialists, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, außer Tischtennis spielen, hat er trainiert ohne Ende für diesen einen Moment. Für diesen einen Moment, dass er Björn schlagen kann. Und was ist passiert, Digga? Er hat trotzdem verloren. Und er war so, er war so sauer, Mann. Er war so sauer. Digga, da sind ja echte Argumente losgegangen. Gegen Patrick. Hin und her. Ich so, Alter, wir sind alle competitive, aber wir sind trotzdem fun in Games, Alter.
Das ist eine Competition, die wir uns gerade selber ausgedacht haben. Und es ist ja nicht mal so, dass wir irgendwie Sidebets am Laufen hatten. Am Anfang, ich weiß nicht, ob du die Diskussion gehört hast, am Anfang stand so ein bisschen im Raum, ob wir alle ein bisschen Kohle.
Das wird es ja noch ein bisschen interessanter machen. Ja.
Genau, dass dann der Gewinner noch mehr einen Anreiz hat, Gas zu geben. Aber ich am Ende des Tages, Bro, du kennst mich, ich versuche da einen kühlen Kopf zu bahnen. Wenn ich Jungs schlagen kann, genieße ich das sehr. Also ich habe ein paar Jenga-Spiele gewonnen und ich habe im Darts besser performt als erwartet.
Du warst in der Winner-Bracket, ne? Direkt erstmal Erstes Game gegen wen hast du gewonnen? Ja,
ja. Ich glaube gegen, also Jenga, glaube ich, gegen Björn. Nice. Sogar? Nein, nein. Ja, ich weiß gar nicht mehr. Ja. Nein, ich glaube, ich habe gegen Björn verloren. Ich glaube, ich habe Dominik, habe ich, glaube ich, geschlagen, würde ich sagen.
Ja, ja.
Und dann im Darts auch. Darts lief richtig gut bei mir. Cornhole habe ich mich selber ein bisschen disappointed, sage ich dir ehrlich. Weil ich hab im ersten Game meine Technik nicht richtig gehabt. Ja. Leute haben das den Flamingo-Stance genannt, aber beim Cornhole, meiner Erfahrung nach, ist es am einfachsten, wenn du sozusagen auf ein Bein gehst und dann so dein Gegenbein nach hinten schwingst, um das Ganze auszugleichen. Also so, du wirfst den Sack mit der rechten Hand und dein linkes Bein kickt nach hinten aus, um diese
Balance zu halten. Aber ich muss dazu ganz ehrlich sagen, wir als Leute, die aufs College gegangen sind, sollten eigentlich einen Vorteil haben in Cornhole.
Exactly. Also ich hab einiges Cornhole gespielt auch. Das war das eine Spiel, was wir bei den Raiders im Lockerroom auch hatten und wo ich relativ stabil geworden bin. Ich habe einfach im ersten Game mich nicht aufgewärmt und meine Technik nicht down gehabt. Und dann direkt, dann bist du im Loser Bracket so. Und dann,
Loser Bracket ist tough, weil du direkt erstmal, das Beste, was du werden kannst, ist nur noch Fünfter. Weißt du?
Ja.
Und dann, dann ist halt echt nicht mehr gut mit den Punkten. Aber overall war schon cool. Hat Fun gemacht, Alter, ein bisschen Rivalry mit den Boys, ein bisschen Shit-Talken, Alter, war auf jeden Fall sehr cool, Alter.
Ja, die Hype-House-Woche ist anstrengend, weil, wie gesagt, du streamst von 9 bis um 4 amerikanische Zeit. Und dann meistens ist es so, dass der Tag nicht vorbei ist um 4, sondern du hast um 4 dann vielleicht eine Stunde oder 1,5 Stunden Zeit und dann fangen die ganzen Abend-Events an. Genau. Also das Ganze nimmt immer mehr zu, umso näher du ans Wochenende rankommst. Aber Leute aus der gesamten Football-Welt in Amerika und von überall in der Welt, also die Deutschen, wie auch gesagt, haben Events während der Super Bowl-Woche. Das kann sein, zum Beispiel, ich habe einen Coach getroffen, Jen Walters, eine weibliche Football-Coachin, wie sagt man das? Trainerin, eine Football-Trainerin, die das Ganze schon sehr lange macht, die zusammengearbeitet hat mit Mike Singletary bei den 49ers, in der Vergangenheit in verschiedenen Ligen gecoacht hat. Die hatte 3-4 Events. Sie hatte ein Event, wo sie zum Beispiel Frauen Football erklärt und eine Ausstellung über Frauen in American Football. Das sind alles Events, wo du hingehen kannst und wo du Leute aus der Football-Welt treffen kannst. Mhm. Ja? Dann wir sind
was haben wir alles gemacht?
NFL. Ganz von Anfang. Mittwoch. Montag, Dienstag haben wir
Wir sind zu der Opening Night gegangen.
Oh, Opening Night. Ja. Wow, das hätte ich jetzt vergessen, ja. Opening Night am Montag. Opening Night ist ein großes Event für Presseleute und Fans im Stadion, wo die Mannschaften vorgestellt werden, wo es ein bisschen einen Interview-Slot gibt mit den verschiedenen Spielern. Ja. Ich bin da geblieben für die Eagles, habe Jordan Mailata eine Frage stellen können. Ich hatte ihm nämlich bei dem Super Bowl vor 2 Jahren eine Frage gestellt. Ja, die Frage damals war mehr darauf bezogen, so seine Rolle als Vorbild für internationale Spieler und sowas, sein Weg in die NFL. Diesmal, was ich wissen wollte, weil du kennst es, du warst schon mal im Super Bowl und hast verloren. Sorry. Ich bin nicht im Salz, ich bin zu stolz, aber du weißt, wie sich das anfühlt. Und du weißt, was für ein harter Schlag das ist für eine Mannschaft, für ein Franchise. Und dann 2 Jahre später wieder in derselben Situation zu sein, ist so unwahrscheinlich und so schwer. Mhm. Das heißt, was ich war genau das Ding. Was hat es euch gekostet? Was hat es gebraucht, dass ihr heute wieder hier in dieser Position seid? Er hat gesagt, es hat jeden im Lockerroom gebraucht und es hat alles gefordert. Ja, also es hat wirklich gefordert, dass die ganzen Jungs nochmal so zusammenschweißen. Die hatten letztes Jahr ein sehr schwieriges Jahr, sehr viel auf und ab. Leute haben schon darüber geredet, dass der Head Coach gefeuert werden soll. Leute haben darüber geredet, dass Jalen Hurts vielleicht nicht die Antwort ist, dass er kein Elite Quarterback ist, dass sie einen anderen Quarterback brauchen, etc. Die haben diese ganze Noise ausblenden können und haben dieses Jahr wirklich auf ihrem Level performt, wo sie performen können. Mann.
Riesen Respekt. Ganz kurz darauf einzugehen, Alter, ich fand's auch richtig geil, was Jalen Hurts gesagt hat, in verschiedenen Interviews, dass vor allem den Eagles, bei denen war es halt übers Jahr hinweg, diese ganze Noise, das kam ja von überall, Kritik kam von allen Seiten. aber die haben, egal was Leute gesagt haben, ihren Schuh runtergespielt. Die konnten auf jede Art und Weise gewinnen. Mussten den Ball rennen, haben sie den Ball gerannt. Musste Jalen Hurts ein Game gewinnen mit seinen eigenen Füßen laufen, haben sie geschafft. Mussten sie mehr Pass-Heavy gehen, konnten sie das auch machen. Weißt du, es ist egal, wie, auf welche Art und Weise sie gewonnen haben. Und das, denke ich, spricht zu, was Jordan hier sagt. Es hat alle gebraucht, das komplette Team, weißt du, alle jedes Team, Phase von dem Team, und die sind zusammengekommen, wenn es am meisten gezählt hat, und riesen Respekt, Alter, aber sehr geile Antwort auch von ihm und auch sehr gute Frage.
Die Media Night, diese Opening Night ist immer sehr lustig, finde ich, weil du halt die ganzen deutschen Leute aus der Football-Welt meistens antriffst, ja, also das sind die ganz alle Leute, die über Football
was berichten?
Wie nennt man das? Berichten, dankeschön, das ist so. Alle Leute, die über Football berichten, sind da, das heißt, ob es jetzt RTL ist, Sky Sports, The Zone, die ganzen verschiedenen Outlets sind alle da, das heißt, so ein bisschen entwickelt sich immer so eine deutsche Ecke, wo die ganzen deutschen Reporter rumstehen und sowas, das fand ich immer ganz lustig. Ja. Das war cool, ich habe außerdem, das war meine Connection der Woche, ich habe jemand getroffen, der für NFL Brasilien arbeitet, und habe ihm direkt natürlich einen Pitch gegeben, so, Digga, wenn ihr jemand braucht, der Football in Brasilien promotet, der kommentiert, was auch immer, Digga, wenn ich Kaffee holen muss, Digga, ich schicke meine Bewerbung, gib mir dann eine E-Mail, ich bewerbe mich bei NFL Brasilien, wenn ich fertig bin mit Football, weil ich kann mir keinen Job vorstellen, der besser ist, als für NFL Brasilien zu arbeiten. Digga, du chillst in Rio de Janeiro oder Sao Paulo und du promotest Football in Brasilien. Den Rest des Tages gehst du an den Strand surfen, Digga. Let's go.
Ja, Mann. Nee, aber auf jeden Fall, war cool, Alter. Aber ich bin ja echt schon früh abgehauen. Ich bin ja abgehauen, bevor überhaupt die Teams rauskamen, weil es ist schon echt viel so, Mann, Alter. Es sind so viele Leute und so viel ist passiert. Und für mich war das dann fast so ein Ding, wo so, ja, ich war schon mal. Ich war schon mal selber hier als Spieler. Auf der anderen Seite. Und so will ich mir wirklich nochmal diese Emotionen geben und diese Wunde aufmachen. Und dann, weißt du, aber wie gesagt, ein paar Leuten Hallo gesagt.
Ja, man muss ja auch dazu sagen, es hat dich ja niemand bezahlt, um da zu sein. Das heißt, ich weiß nicht, wer von den deutschen Medienoutlets zuhört, Digga, wenn ihr wirklich mal einen Reporter vor Ort braucht, der wirklich selber Super Bowl Erfahrung hat. At markandsocha @gmail.com. Aber ich finde immer, das ist auch das Ding, wenn du als Spieler dort bist und als Spieler anderen oder ehemaliger als Spieler oder ehemaliger Spieler den Jungs in diesem Moment Fragen stellst, verstehst du ja, was dieser Moment für die Jungs bedeutet. Ja? Ich habe so viele Fragen gehört von, als ich da gewartet habe, dass es mein Turn ist, eine Frage zu fragen. So viele Fragen gehört, wo ich mir so gedacht habe, so, ey, wenn mir jetzt jemand in diesem Moment diese Frage stellen würde, das würde mir so auf den Sack gehen.
Und ganz ehrlich, es ist auch wahrscheinlich 80% der Fragen, wo du dir einfach nur denkst, hey, du ratterst halt einfach eine Antwort runter, die du irgendwie dir vorher schon überlegt hast. Du weißt schon, so very basic Antwort. Und dann irgendwann ab und zu kommt eine geile Frage, wo du wirklich denkst, boah, okay, nice, Alter, der hat sich wirklich Gedanken gemacht über diese Frage und interessiert sich wirklich vielleicht, wo ich gerade durchgehe und was genau mein Gedankengang ist in einer spezifischen Situation.
Und ich meine, die guten Journalisten können das, ohne auch selber gespielt zu haben, aber ich glaube, also meiner Meinung nach, es hilft halt immer, wenn du jemand bist, der schon mal in der Situation war oder der diesen Moment eben mehr versteht, weil er selber gespielt hat. Ja, weil wenn du jetzt da beim Super Bowl bist, Digga, ich musste jetzt nicht irgendwie eine unangenehme Frage stellen, weißt du, wo ich weiß, dass du eigentlich eh keine Antwort geben kannst darauf, weil du gerade kurz davor bist, das wichtigste Spiel von deiner Karriere zu spielen. Du sitzt hier an einem Montagabend, weißt du, für 60 Minuten in der Media Availability, alle Lichter auf dich, 8 Kameras und sowas. Und also ich glaube, als Spieler hast du ein bisschen mehr Empathie und verstehst, was jetzt gerade angebracht ist in dem Moment.
Ja, da waren aber auch ein paar sehr lustige Fragen dabei. Ich weiß nicht, ob du gesehen hattest. Der eine Reporter hat richtig Mahomes Hobbs genommen und fragt ihn so: Es sind einige so viele Leute haben dich durch deine Karriere hinweg supported. Und Mahomes sagt, ja, ja, auf jeden Fall. Wer ist dein favorite Ref? Und er so, und war schon, er sagt halt irgendwie, ich weiß nicht genau, was er geantwortet hat. Ich so, okay, so, du hast du irgendwelche Refs on the payroll oder schickst du den Weihnachtskarten? Oh mein Gott, Alter. Richtig mies, Alter. Aber.
Ja, diese Medienleute sind schon auch ab
und zu. Ja, ist auch so,
aber,
Alter.
Wie gesagt, das ist halt der Gegner, Teil des
Jobs in der NFL zu sein. Du musst available sein für Media. Und dann musst du ab und zu, wenn du keinen Bock hast, musst du einfach so langweilig wie möglich einfach diese Antworten runterrattern. Aber ja, das fand ich ein bisschen funny, Anna.
Ansonsten eventmäßig Dienstag.
Was haben wir Dienstag gemacht? Ich glaube, haben wir da einfach einen Relaxen gemacht?
Ich glaube, da haben wir relaxed. Yeah. Ich glaube, da haben wir relaxed. Mittwoch war, glaube ich, eine Runde
Casino. Wir sind jetzt Casino. Oh, Leute, Alter.
Ja, lass dich drüber reden, Digga.
Müssen wir nicht drüber reden. Es war nicht erfolgreich. Lassen wir es dabei.
Mann. Leute, lasst das Gambling sein. Ich kann es nur immer wieder sagen. Gerade auch, was Sports Gambling angeht. Sports Gambling ist so groß hier in den USA. Und wenn du das Ganze im Griff hast, verstehe ich, dass es Spiele anschauen spannender macht. Ja, wenn du auch sozusagen ein Stake drin hast. Aber mir ist egal, wie viel Football du schaust, wie viele Spreadsheets du hast, wie viele Artikel du liest. Niemand hat einen surefire way zu sagen, wer am Sonntag gewinnt und bei wie vielen Punkten. So, jeder Experte kann dir da was sagen, aber du am Ende des Tages weißt es nicht. Das ist ein komplettes Glücksspiel. Ja. Das heißt, seid da vorsichtig mit eurer Kohle. Also es geht euch wie uns im Casino am Mittwoch. Da hat Noah links ein bisschen zugeschlagen. Absolut. Am Donnerstag hatte ich einen Termin. Ich hatte es ja schon mal erzählt. Ich habe das letzte Jahr über ein bisschen an meinem Public Speaking gearbeitet, weil ich so meine Story einfach erzählen möchte und vielleicht die Lessons daraus den Leuten mitgeben will, um die ein bisschen zu inspirieren. Und da hatte ich sozusagen das Finale von meinem Public Speaking Jahr war, dass ich wirklich meine Speech vortragen musste von einer Crowd an Leuten mit 6 Judges und am Ende hast du ein Preisgeld bekommen für deine Lieblingscharity, wenn du das Ding gewonnen hast. Und ich bin gegen ein paar richtig starke Jungs ins Rennen gegangen, hab aber am Ende gewonnen. Überraschenderweise, Bro.
Applaus, Alter. Let's go.
Applaus, Alter. There you go. Nee, Mann, das war echt ein anderer Nervenkitzel. Also, du kennst es ja vorm Spiel, wenn du so die Energie ein bisschen rauskommt. Nicht, dass du nervös bist, necessarily, aber dass du so das Ganze eben spürst. Ich habe normalerweise kein Problem, vor Leuten zu reden. Habe ich noch nie gehabt. Auch in der Schule nicht. Referate und sowas, immer easy. Aber vor dem hatte ich ein bisschen so Nervenflatter, nur weil es was ist, was ich noch nie gemacht habe. Ich wollte mich damit challengen, habe es durchgezogen und fühle mich jetzt sehr confident, das wirklich vor jeder Crowd zu machen. Nice. Weil, weißt, wenn du es einmal gemacht hast, dann ist es nichts Unbekanntes mehr. Es waren vielleicht diese Nerven, waren die ersten 20 Sekunden und dann, sobald du auf der Bühne ankommst, ist so, okay, Digga, ich rede einfach nur mit einer Gruppe an Leute, erzähle meine Story. Niemand kann deine Story besser erzählen als du selber. Und wenn du deine Story irgendwie Freunden erzählst, hast du ja auch irgendwie keine Nervosität oder sowas. Das heißt, das war eine ganz coole Erfahrung. Abends sind wir
die NFLPA-Party,
am nächsten Tag zur NFLPA-Party gegangen. Die NFLPA hat angefangen, vor, glaube ich, 2 oder 3 Jahren jedes Jahr eine VIP-Party zu schmeißen. Also da kommst du nur rein, wenn dich jemand auf die Gästeliste setzt und sowas. Ich bin normalerweise immer über meinen Agent auf der Gästeliste gewesen.
Warte mal, aber als ehemalige Spieler, wir sind ja in der PA drin, also die Players Association NFL. Kommen wir nicht automatisch rein? Also ich habe ja ein E-Mail, hast du mir die Karte klargemacht?
Ja, ich habe, also du bist nicht automatisch drauf. Du kannst aber recht easy draufkommen. Okay. Ja, wir sind tatsächlich dieses Jahr reingekommen, weil ich habe Markus Kuhn angehauen.
Ach, krass, ist ja der, ich hab gedacht, ich habe
einfach so viel. Der
Ey, shout out Markus Kuhn, danke dir.
Shout out Markus Kuhn, der Kollege ist normalerweise auch immer jemand, der sich in dieser Super Bowl-Woche immer irgendwo rumtungelt, weil er für viele verschiedene Organisationen arbeitet. Der war diesmal zu Hause, weil er gerade ein Kind bekommen hat. Zweites Baby. Genau, und dann habe ich hier angehauen, der hat die Leute von der PA angehauen. Wir sind auf die Gästeliste draufgekommen, sind hingegangen. Cooles Event. Also ich finde es immer sehr, sehr spannend, weil du halt bei der Party wirklich so einige von deinen Jungs übertriffst. Ja. Ich habe James Devlin treffe ich da jedes Jahr, das ist immer mein Highlight. Mein Fullback-Vorbild von den Patriots-Zeiten. Die ganzen Player-Director, die ganzen NFL-PA-Leute, mit denen du über die Jahre zusammengearbeitet hast. Also ist immer eine coole Nummer. Und die NFL-PA macht auch echt einiges aus dieser Party dieses Jahr. Nice. Ja. Die hat einen stabilen DJ. Wie ist dieser DJ, Mann? DJ Swift oder sowas. Das ist einer von den DJs, die sehr, sehr bekannt geworden sind während der Pandemic. Und das war cool. Danach sind wir ein bisschen
danach waren wir noch ein bisschen unterwegs, Mann. Sheesh.
French Quarter, sage ich euch ganz ehrlich, das ist ganz anders. Also sowas habe ich in den USA noch nicht gesehen. Ist sehr ähnlich mit dem Broadway hier in Nashville, aber es ist nochmal ein bisschen eigen. Also es ist so, das French Quarter ist das Viertel direkt am Hafen, glaube ich, in New Orleans. Sehr oldschool, aber sehr, sehr, es ist eine Fußgängerzone. Ja. Autos fahren da nicht durch. Und du hast wirklich eine Bar neben der anderen. Das ist
crazy, und Alter. Aber ich fand so geil, die Variety fand ich so geil. Es ist irre, Mann. Du hast ein Elektro-Bar neben einer Country-Bar, neben einer Hip-Hop-Bar, neben einem Karaoke-Bar, neben einem Strip-Club oder was auch immer das war, weißt du. Du hast einfach alles, Alter. Und das ist Bar after Bar after Bar.
Es kommt dir ein bisschen so vor, wie in New Orleans zählen die Regeln nicht, bei denen du im Rest der USA lebst. Also im Rest der USA ist es alles immer sehr separate. Zum Beispiel hier in Nashville, du hast Broadway, das sind die ganzen Country-Spots und sowas. Und dann die Hip-Hop-Spots sind nur ganz, ganz anders. Ja, sind auch ganz, ganz andere Crowds. Ja. In New Orleans gehst du in Schuppen rein, wo eine Rockband gerade irgendwelche
Rock-Klassiker
aus den Early 2000s spielt, Blink 182 und solche Sachen. Und du siehst da drin einen Haufen schwarze Leute mitsingen in der Front Row, was ich noch nie gesehen habe in den USA. Und dann gehst du in den Hip-Hop-Club und da sind zwar ein Haufen Rednecks drin, die Booty shaken zu Sexy Red. Ja, das ist wie bei New Orleans, die normalen Spielregeln der USA irgendwie ausgesetzt
sind. Ja, aber der war nice, Mann. Und wir haben auf jeden Fall das ganze Ding ein bisschen mitgenommen. Wir haben ein bisschen Rock haben wir uns ein bisschen gegeben. Dann der Haus-Schuppen war ganz cool, Mann. Wir haben alles ein bisschen mitgenommen, aber ja, auf jeden Fall die New Orleans Experience, Alter. Den Abend genossen, ja.
Und ich meine, das Super Bowl war bestimmt crazy. Wir waren da an einem Donnerstag, das heißt, das ist noch nicht das Vollste, was da ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass Mardi Gras, also dieser Karneval, der dort gefeiert wird, dass Mardi Gras in New Orleans auf jeden Fall mal eine Reise wert ist.
Und das Krasse ist, es war 1 oder was? 1:30 oder was auch immer. Und die meinten noch, ja, es ist noch früh, Leute. Also es geht noch nicht so viel. Was? Der ist schon krass,
Freitag hatten wir dann auch wieder volles Programm. Also nach dem Stream hatten wir die NFL International Reception. Das ist ein Ding, das die NFL jedes Jahr jetzt macht, wo sie die ganzen Medienvertreter einlädt, die NFL international repräsentieren. Also das ist so ein bisschen Networking, Hände schütteln und sowas. Siehst du dann Leute wie Sebastian Vollmer war da, Chef von NFL Deutschland, Alex Steinfort, glaube ich.
Ja. Ehrlich, die fand ich am nicesten. NFL International hat mir so persönlich einfach, weil du, das sind ja die Connection, die wirklich für uns auch viel bringen. Und dann einfach mit den Leuten mal so persönlich zu reden. Chef von RTL, CEO von RTL war da. Mit dem habe ich ein gutes Gespräch geführt. NFL Deutschland Chef, also mit allen einfach mal, weißt du, du bist so auf der First Name Basis und lernst die ein bisschen kennen und so. Fand ich schon sehr geil. Also der war so für mich auf jeden Fall einer der Highlights der Woche, würde ich sagen.
Ja, also es ist immer ein Event, das sehr cool ist. Danach war der Tag aber ja noch nicht vorbei.
Die Tage waren lang, so, Alter. Aber, Leute, ihr müsst auch verstehen, das war alles, nachdem wir 7 Stunden davor gestreamt hatten. Danach ging der Tag erst los. So.
Ja, wir sind von da zurück zum Haus und abends noch mal raus zur EA Madden Bowl Party. Also es ist ein Event, das EA macht jedes Jahr. Ist auch Gästeliste only. Kannst keine Tickets kaufen dafür. Ist eine Konzertreihe. In Vegas waren wir auch schon da. In Vegas, ja. Vegas waren das ganze Run the Jewels, Outkast und Green Day. Diesmal ein bisschen anderes Line-Up, ein bisschen mehr Country-Heavy. Diesmal waren es Shaboozy, Jelly Roll und Chris Stapleton. War cool. Wir haben gedacht, zuerst mal ein bisschen embarrassing war am Anfang. Ja? Also wir haben gedacht, hey, um 21.30 Uhr haben wir einen Red Carpet Slot, wo wir hinkommen sollten auf VIP-Basis und dann über den Red Carpet drüber gehen und sowas. Und wir sind natürlich hin. Und wie es so typisch ist, unsere Namen sind nicht auf der Liste. Unsere Namen sind nicht auf der Liste. Niemand hat uns gehört. So, geht weg, bitte. Leute, geht zu dem normalen Eingang. So, redet nicht mit uns. Ja, das heißt, es war ein bisschen peinlich, ja. Muss ich ehrlich sagen. So, und wir sind halt so dicke Hose zum VIP-Eingang gelaufen. So, ja, ist Football Bromance. Ja, und dann mussten wir den Schwanz einziehen und zum normalen Eingang laufen. Ja. Aber egal, Hauptsache drin. Shaboozy war cool. Es ist so ein Country-Artist, der hier gerade durch die geht. Jelly Roll hat mich richtig überrascht. Jelly Roll ist auch ein Country-Artist hier, gerade aus Nashville. Dem seine Live-Show, also der hat echt richtig was drauf gehabt, live-mäßig. Genau, ich bin danach gefatzt. Marc, du bist noch geblieben für Chris Stapleton, aber du hast gemeint, der hat ewig gedauert.
Ja, tatsächlich, Mann. Also, ganz kurz. Shaboozy fand ich echt cool auch. Der hat seinen einer Song, Tipsy, hat richtig reingeballert, hat auch zweimal hintereinander gespielt. Die Crowd. Die Leute sind durchgedreht, Alter. Das war echt, war funny, ja. Man. Jelly Roll war geil. Ganz ehrlich, der hat seine 4-5 Hits, die alle gefeiert haben. War echt gutes Event. Aber danach, Alter, war bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde Pause. Und wie gesagt, wir hatten echt einen langen Tag davor. Und alle von uns, Alter, wir standen da todmüde. Man kommt endlich raus. Und dann, ja, irgendwann hat Chris Stapleton dann eine halbe Stunde verspätet, was auch immer, hat er endlich angefangen. Und wir haben es einen Song geschafft. Einen Song und das, hey, Leute, wir müssen hier raus, Alter. Ja, wir waren todmüde. Aber ja, ganz kurz nochmal zur Venue, Mann. Eine Venue war es, war so eine, fast so wie so eine Theaterhalle, würde ich sagen. Also es war, du hattest die Hauptbühne, du hattest davor deine Stehplätze am Boden und dann waren da drüber zwei Etagen. Und es war funny, also wir waren unten am Boden und du hast zurückgeschaut auf diese Etagen nach oben. Alter, alle, da waren die ganzen A-Listers, Alter, weißt du, die NFL-Superstars von alle oben. Ich habe meinen Boy Kittle gesehen, ich habe Eli Manning, Peyton Manning, ein paar Schauspieler, also die waren alle oben und wir waren unten auf den billigen Stehplätzen, aber
das Lustige ist, aber wir hätten auch hochgehen können. Es war nur, wir haben glaube ich, am Anfang schnell geschaltet, weil Jenny war
auch. Ja, siehst du also mal. Aber ganz ehrlich, Alter, für mich, wenn ich beim Konzert bin und richtig am Viben bin und die Musik fühle, dann will ich mich auch ein bisschen bewegen. Da will ich nicht einfach in einem Stuhl sitzen, weißt du, da oben.
Ja, Stuhl sitzen für Live-Musik geht gar nicht. Kannst du zu Hause bleiben. Naja, und das war cool. Was ich beim Rausgehen gemerkt habe, ist, in so am Ausgang hat sich sozusagen auch wie so ein kleines so Networking-Event gebildet, weil Leute dann gar nicht irgendwie drin waren und die Musik angehört haben, sondern in dem Hallway waren die ganzen, waren die Jungs zum Beispiel von The Pivot, waren da, Kenny Stills Jr. war da, Haufen Leute, die man eben kennt, alle draußen am Reden, wie so ein bisschen einfach ein wie du es von einer Home-Party oder sowas kennst am College, wo die Party ist zwar drin, aber draußen
bilden sich so Gruppen, die so eine Konversation
haben, alles eine coole Gespräche abgehen. Ja, das war ganz cool. Samstag
war letzter Tag Streaming. Samstag war tatsächlich echt einer meiner Lieblingstage Streaming fast. Weil Samstag ist immer der Tag, wo Patrick und Björn sind beschäftigt. Die gehen früh aus dem Haus. Die müssen ihre ganzen Proben fertig machen für RTL und alles. Und dann übernehmen wir so ein bisschen den Stream. Was wir gemacht hatten, wir waren viele waren auf Gleichstand auf der Brillumpiade. Dann hatten wir ja noch ein paar so Tiebreaker-Games gemacht. Das war ganz funny. Und dann zum Schluss, Alter, wir waren tatsächlich 3-4 Stunden auf der Couch gesessen zum Schluss und haben einfach den Stream unterhalten, was echt Bock gemacht hat. Da wo wir dann wir hatten unser Game gespielt. Unser
Football Breakdown.
Aber auch das Game davor, dieses, ich weiß gar nicht, wie das Game hieß. Werwolf Game und dann, genau, und dann haben wir für eine Stunde haben wir Breakdown gemacht, wie man in der NFL Punt-Team spielt mit Protection, mit Blocking und so. Und ich glaube, es kam echt gut an und es hat echt auch Spaß gemacht von unserer Perspektive. Weißt du, es war einfach so ein bisschen ein neuer Approach, wie wir einfach, was wir wissen, unser Wissen einfach so ein bisschen weitergeben, auch mit, also visuell, also mit so wirklich Walkthrough und so. Also das fand ich cool, Mann. So den Stream zu enden, fand ich ganz geil, Mann.
Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und danach sind wir abends noch was essen gegangen, glaube ich. Und das war's.
Aber was hatten wir damals? Was hatten wir Samstag noch gegessen? Oh ja, wir waren Sushi essen.
Das war's. Also an dem Samstag waren alle so im Arsch,
Mann. Todmüde, Alter.
Wir sind, glaube ich, in die Hut gegangen. Also das Hotel, das Airbnb hatte eine Hut hinten im Garten. Und pennen gegangen. Ich hatte am Sonntag ein Assignment für The Zone. Ich denke, da
will ich auf jeden Fall mal hören,
wird jetzt demnächst. Ja, es wird demnächst droppen. Jenny ist jetzt in Charge von Game Pass. Jenny hat mich da eingeladen gehabt. Ich bin für The Zone sozusagen behind the scenes gewesen beim Super Bowl. Ich habe das Tailgate mitgenommen. Das heißt, ich bin früh morgens schon zum Stadion, habe da beim Tailgate Fans interviewt, vorm Stadion mit Leuten gesprochen. Fans wirklich von überall. Fans aus Deutschland, Fans aus Brasilien, Fans von überall in den USA. Mich ein bisschen umgehört, wie viel die Tickets gekostet haben, weil es ist halt echt wild gewesen. Ja. Manche Leute haben ihre Tickets irgendwie noch am Tag vorher oder sowas oder am selben Tag für 2.000, 3.000 gekauft. Andere Leute haben ihre Tickets Wochen vorher für 10.000 oder 8.000 gekauft.
Das ist voll crazy, Alter. Ich habe gehört, das war anscheinend einer der günstigsten Super Bowls in den letzten paar Jahren, weil einfach da war der Demand war gar nicht so krass, ne?
Ja, der Demand war nicht so krass. Ich meine, du musst das Ganze relativieren. Die NFL hat ihre Tickets alle verkauft. Ja, die haben ihre Kohle gemacht, aber die eigentliche Kohle entsteht ja auch noch auf dem Resale-Markt. Also Leute kaufen die Tickets. Die Tickets kommen, glaube ich, standardmäßig auf den Markt für so 2.000 oder 3.000 und werden dann aber hochgehandelt auf 8.000, 10.000, sogar mehr. Dieses Jahr gab es so einen richtigen Preiseinbruch irgendwie noch kurz vorher. Alter. Und es gab einen Haufen Fans, die, glaube ich, einfach in New Orleans waren und dann so last minute sich irgendwie Tickets gezogen haben. Gerade Philadelphia-Fans habe ich da einige gemerkt, die irgendwie so kurz vorher sich ein Ticket gezogen haben und jetzt dabei waren, wie Philly gewonnen hat. Dann ich war hinten im Media Workroom drin, bin da unten in den Katakomben von dem Stadion rumgelaufen, wo die ganzen Medienleute unterwegs sind. Ich hatte Pre-Game On-Field Access, das heißt, ich war auf dem Feld, hab da einige Jungs getroffen. Natürlich die Leute, die auch Medienzeug machen, Kollege Tiki Barber, Joe Thomas, wie heißt die Dame? Das ist noch so eine Kommentatorin.
Aaron Andrews.
Ich glaube, ja. Die ganzen Leute vom amerikanischen Broadcast habe ich getroffen. In den Hallways, kurz Jay-Z, Blue Ivy, Rumi Carter an mir vorbeigelaufen. Und Rumi Carter winkt mir so zu. Und ich so, okay. So, nice to meet you. Ja. Tom Brady getroffen.
Hab den Clip gesehen, Alter. Nice. Hast du gesehen, was er am Handgelenk getragen hat? Digga, er ist Haus, anders. Digga,
ja. Vorher hat ein Haus, zwei Häuser an seinem Handgelenk getragen, kurz. Was für eine Uhr war das?
Ah, so eine Jacobs & Co., Sapphire, irgendwas. Aber anscheinend ist da der Marktwert. Irgendwie 740.000, haben die gesagt. Diese hellgelbe Uhr. Er hat ja echt auch eine krasse Uhrenkollektion. Aber war cool, Mann. War cool. Ich habe den Clip gesehen, Mann. Ihr hattet ja auch nicht lange zusammengespielt, ne?
740.000 Dollar wert. Jacobs & Co.
Anders.
Alter. Ich hab mit Brady ja ein Jahr gespielt. Ja, 2019, sein letztes Jahr da in New England. Und ich war jetzt keine prominente Figur in dem Lockerroom. Ja, ich war ein Rookie, der irgendwie über dieses International Player Pathway da zum Team gekommen ist. Keiner hatte eine Ahnung, woher ich kam. Auf einmal habe ich ein paar Spiele gespielt und dann zack, boom, war ich verletzt. Ja, und dann war ich halt noch im Lockerroom da und sowas, aber ich weiß niemand, der so Reden vom ganzen Team geschwungen hat oder sowas. Aber ich glaube halt, dadurch, dass ich noch weiterhin viel zu tun hatte mit Leuten, mit denen Brady viel zu tun hat. Also ich habe ja noch weiter in New England gespielt. Seine Jungs waren ja noch weiter da. Edelman war noch weiter da. Mit Brian Hoyer habe ich jetzt eigentlich jedes Jahr in meiner Karriere zusammen gespielt und Brian und ich sind auch recht close. Und dazu kam ja, dass Brady dann jetzt auch bei den Raiders in die Ownership mit eingestiegen ist. Das heißt, sobald ich bei den Raiders war, war der 2-3 Mal im Jahr immer im Lockerroom vor den Spielen, hat Hallo gesagt und sowas. Das heißt, für mich war es eher schockierend, dass er sich an so einem wichtigen Tag für ihn kurz Zeit genommen hat, ein bisschen zu quatschen, weil für ihn ist es ja auch für seine Karriere gerade ein großer Moment gewesen. Ja, er ist jetzt das erste Jahr im Fernsehen am Kommentieren, hat direkt den Zuschlag bekommen, dass er den Super Bowl kommentieren darf. Hat an dem Tag auch, die sind ja, glaube ich, die haben so ein Tribute für die Opfer vom Feuer in L.A. gemacht, wo er kurz auf der Bourbon Street war und dann sofort zurückgejettet ist zum Stadion und sowas. Also die haben echt einiges zu tun gehabt. Aber ja, so ist der Mann. Der ist, glaube ich, jemand, der sich Zeit nimmt, in so einem Moment kurz Hallo zu sagen, weil er die Relationship, die er mit Leuten hat, mit denen er gespielt hat, einfach valued.
Ja, nee, war mega, Mann. Also richtig. Ehrenmann. Kann man nicht anders sagen.
Ja, ansonsten, was Celebrities angeht, ich bin da rumgelaufen, wir haben Content gemacht, so viel möglich mitgenommen, dann ein Spiel von Plätzen angeschaut, aber ich habe noch Serena Williams kurz gesehen im Hallway, kurz vorbeigelaufen. Und dann, das ist wirklich mein crazy Moment vom ganzen Super Bowl. Nach der Halbzeit, so drittes Quarter oder sowas, sind wir runter, um unseren Postgame Field Access und sowas zu klären. Ich komme in dem Elevator unten ran, ich gehe aus dem Elevator raus, kurz links, ich sehe eine Frau, Cowboy-Hut, so Denim-Outfit, dicke Sonnenbrille auf, Light-Skin, blonde Haare. Ich so, man, das sieht aber gut aus. Geh rechts, guck nochmal, ich so, wait a minute. So, aber ich will es nicht offensichtlich machen. Ich so, okay, dann gehe ich weiter. Ich gehe in den Hallway. Ich so, okay, ich muss nochmal zurückgehen. Ich muss nochmal kurz vorbeigehen. Ja. Ich gehe nochmal vorbei. Ich bin nochmal so rechts in den Hallway. Ich so, ja, auf jeden Fall. Einfach an Beyoncé vorbeigelaufen. Ja. Und ich glaube, die stand da, hat halt auf ihren Mann und ihre Kinder gewartet, gerade kurz. Also im Moment, wo du halt merkst, boah, die Leute sind auch nur Menschen. Ja. Die müssen auch manchmal warten, einfach in einem Hallway. Weißt
Digga, da geht's in den Katakomben da unten, Mann. Das ist richtig.
Wir sind einfach im Kreis gelaufen, weil wir haben gemerkt, hey, hier unten ist was los, wollen hier ein bisschen Content schießen und sowas. Das heißt, wir haben einfach unten unsere Runden gemacht in diesen Katakomben drin und auf einmal war kurz alles abgesperrt. Ja, wir konnten nicht weitergehen, wir konnten kurz umzudrehen, da war auch alles zu. Es war, weil Donald Trump natürlich beim Game war und der Secret Service, als er am Reinkommen war, haben die kurz das ganze Stadion alles auf Shutdown gemacht, bis er in seiner Suite war, sozusagen safe and secure, dann das Ganze wieder weitergemacht. Aber dieser Super Bowl ist echt ein Event, wo das, wenn ihr die Chance habt, das Ganze mal mitzumachen, nicht nur das Spiel, sondern auch einfach diese Woche in der Stadt zu sein, würde ich auf jeden Fall empfehlen, Mann. Ist auf jeden Fall sehr
gut. Wie ist der Content rausgekommen? Hast du schon irgendwas gesehen, irgendwelche Previews?
Er ist noch nicht draußen. Die werden mir Bescheid sagen, sobald es droppt. Ich glaube, das Ganze droppt bei The Zone, direkt auf ihren Kanälen. Ja.
Wie war es für dich?
Ich hatte einen richtig coolen Kamerateam
dabei. Also einfach so auch hinter Mike und so auf Interviews zu machen und so, wie war das?
Bro, es hat richtig Spaß gemacht, Bro. Es hat sich richtig gebockt. Nice. Ich glaube, so diese soziale Adel, die ich habe und sowas, die ist da voll rausgekommen. Aber auch einfach cool, die Momente zu sehen. Ja, also Jordan Mailata dabei zu sehen, wie er mit seiner Familie feiert nach dem Spiel, das Konfetti, weiß man, wie das Konfetti runterregnet auf die Jungs. Die ganzen Familien zu sehen, die Kinder zu sehen, wie sie im Konfetti spielen und sowas. Saquon Barkley, wie er die Trophäe hochhebt. Und ich hatte einen guten Kamera-Dude dabei, weil wir haben echt gehustelt und versucht, das Ganze einzufangen und sowas. Und wenn das Ganze droppt, ich glaube, es ist echt ein guter Beitrag geworden, weil wir echt nochmal, wir sind nochmal viel näher rangekommen und haben nochmal viel mehr zeigen können, als du in so einem normalen Super Bowl-Berichterstattung
siehst. Klar, ja, mega, Mann. Ja, ich freue mich schon drauf. Aber erzähl, lass ganz kurz in das Game, Alter. Wie hast du das Game tatsächlich gesehen? Wo hast du es angeguckt?
Ich war im 300-Level, also gar nicht schlechte Sitze. Ich war direkt hinter der Chiefs-Endzone, okay, glaube ich. Ja, Mann, das war, also, Bro, wir haben im Hype-Haus drüber geredet. Wir sind beide ein bisschen Chiefs-Hater, ja. Ja. Also ich hätte nicht erwartet, dass das Ding so eindeutig ausgeht. Nein. Also die Eagles, das ist wirklich ein klassisches Ass-Whooping, wie ich es noch nie, Alter, gesehen habe. Ja, also die haben wirklich vom ersten Snap an, jeden Drive, haben die ihr Spiel gespielt, haben Kansas City überhaupt nicht in das Spiel finden lassen, in keiner Phase, haben jeden Fehler von ihnen ausgenutzt. Und ja, also ich hab selber, also mit den Raiders haben wir einmal die Chiefs geschlagen in Weihnachten. Ja. Und für mich war der Key dabei, okay, in der Defense, du musst mit deiner Defensive Line Pressure auf Mahomes bringen.
Ja.
Ja, du kannst nicht blitzen, weil du musst trotzdem passmäßig alles abdecken. Ja, ob du jetzt Zone oder Man spielst, du musst alle Jungs droppen, damit der Pass zu ist und damit du auch zur Not einen Spy haben kannst, auf jeden Fall, falls er aus der Pocket rauskommt. Aber wenn deine 4 D-Liner Pressure auf Mahomes packen können, ihn sacken können, ihn unter Druck setzen können, dann steigt seine Fehlerquote. Dann steigt die Quote, wo er aus der Pocket rausscrambelt, irgendwie einen Ball in die Luft hochwirft, versucht, Spielzüge zu machen, die einfach nicht da sind. Und das haben die Eagles geschafft, Alter. Mann. Die Eagles Defensive Line hat vergessen, das ganze Spiel.
Also ich habe eine krasse Statistik gesehen. Also 6 Sacks, 0 Blitzes. Also wie zu deinem Punkt, Alter, die Front 4 von denen hat die zerstört. Also das ist, du gewinnst ein Game in the Trenches, Alter, wie man sagt. Und der ihre Eagles D-Line hat die Offensive Line der Chiefs dominiert. Also absolut dominiert. 6 Sacks und was weiß ich, wie viele Pressures obendrauf. Und Alter, das ganze Game, Alter, Mahomes konnte einfach nicht comfortable werden. Er konnte sein Game nicht runterspielen. Und dann hinten hast du hast halt auch Linebacker und DBs da hinten drin, die dann halt auch noch das ganze Ding dicht machen. Und er hat untypische Fehler gemacht, Alter, ganz ehrlich. Aber halt auch einfach, weil er nicht seinen normalen Schuh runterspielen konnte, eben wegen diesem Pressure. Und dann diese, ganz ehrlich, für mich, die Schlüsselszene war wahrscheinlich Cooper DeJean, der Pick 6, wo dann auch bei Kansas City einfach die Luft raus war, wo du dachtest so, shit, Alter, es geht einfach nicht. Und dann diese dann der Pick danach von Zach Bond, wo du den Ball wieder an der eigenen 15 wieder kriegst und wieder scorest. Auf einmal 34-0, bevor Kansas City überhaupt weiß, was abgeht. So.
Ja, Mann, das ist genau das. Also die Eagles, deren Key zum Sieg war, die mussten schnell anfangen. Ja, die haben ihre Chancen genutzt. Sie mussten Mahomes unter Druck setzen und in der offensiven Production, was ihr Laufspiel und Pass-Game angeht, mussten sie was zeigen und mussten den Pressure, den Kansas City über Blitze erzeugt, über das Ganze, was Spagnuolo macht, ja, das ist ja Cornerback-Split, Safety-Split, dafür mussten sie Antworten haben. Und ich habe es wirklich im Spiel beobachten können, Digga, die Looks, wo du siehst, okay, der Pressure kommt hier, der Cornerback ist matched up, 1 gegen 1 mit 8 gegen AJ Brown oder die anderen Wide Receiver, die Eagles haben es jedes Mal ausgenutzt. Jedes Mal, sobald die gesehen haben, hey, ist ein One-on-One, ja, ihr blitzt uns, keine Ahnung, AJ Brown geht tiefe Completion, 20, 30 Yards wieder rausgeholt. So, und wenn du die beiden Seiten, wenn beide Seiten von deiner Mannschaft so performen, Digga, dann hast du so ein Resultat wie dieses, ja. Die Frage ist jetzt, okay, warum? Wie kommt es, dass das Spiel dieses Jahr so eindeutig war? Und ich glaube, was wir alle vergessen haben, ist, das erste Matchup war nicht so eindeutig für Kansas City. Es war ein ganz knappes Spiel. Eine Take, die ich gesehen habe von einem von den Eagles-Spielern, ich glaube, CJ Gardner, sowas hat es, glaube ich, getweetet. Der Rasen in Phoenix war fatal rutschig.
Okay.
Der Rasen in Phoenix war fatal rutschig. Du hast einen Haufen Clips gehabt, wo die Defensive Liner in dem ersten Matchup ausgerutscht sind. Ja, wo die beim Get-Off ausgerutscht sind, wo die beim um die Kurve kommen, die Defensive Ends weggerutscht sind. Und Mahomes Zeit hatte deswegen in der Pocket. Hier in New Orleans, es war Turf. Hier in New Orleans ist kein Defensive Liner ausgerutscht. Ich glaube tatsächlich, dass sowas Kleines zum Beispiel eine Rolle spielen kann, weswegen die Eagles dann auf einmal so deutlich gewonnen haben, ja, weil ihre Defensive Line performen konnte auf dem Level, auf dem sie performen können. Ja, das war, ich kann mich wirklich noch erinnern, das war eine der Storylines im ersten Matchup. Hey, der Rasen war fatal rutschig, das hat die Eagles benachteiligt. Mhm. Dieses Mal sind wir auf Turf, auf einmal merkst du, wie die Eagles Defensive Line performen kann. Das andere ist das, Mann. Ich habe das selber erlebt, als ich in New Orleans gespielt habe. Du kannst in New Orleans zu gut essen. Du kannst in New Orleans zu gut essen und du kommst dann ein bisschen sluggish raus. Und ich, für mich, ich sag's dir echt, die Kansas City Chiefs haben ein bisschen langsam angefangen. Die kamen einfach ein bisschen langsam raus, was ja okay ist. Wenn du der Champ bist, wenn du wirklich so gut bist und performst, kann es auch mal sein und du weißt aber, wie du es dann andrehst, ja. Und ich glaube, wofür die halt nicht ready waren, ist, dass die Eagles vom ersten Moment nicht gespielt haben, ja. Die Jungs haben das Ding zugemacht und haben die nie ihre Füße unter sich kriegen lassen. Ne? Wo die ihre Füße unter sich hatten, lagen sie schon 34, 40 Punkte hinten und das Ding war gelaufen,
Digga.
Bro.
Ja, tschüss, Alter. Ich meine, du bringst ganz ehrlich, du bringst es auf den Punkt, Alter. Was eine absolut dominante Performance, Alter. Was, ganz ehrlich, was du so als Fan eigentlich nicht sehen willst, aber als selbsternannter Chiefs-Hater, ich glaube, das ist notwendig, um die auch mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzubringen, verstehst du? Und denen vielleicht auch zu zeigen, so, hey, mit dieses Konzept, was ihr macht, vielleicht funktioniert es so gar nicht, weil mit keinen Number One Receiver, keinen wirklichen Running Back, sehr auf die Defense lastig sein. Du hast durch die Saison hinweg immer gut genug gespielt, aber es war keine dominante Saison. Und ich glaube, das wird so sich ein bisschen ändern jetzt für die, hoffentlich, wo du sagst, hey,
ich glaub, das ist,
vielleicht brauchen wir ein bisschen Roster-Overhaul, weißt du?
Ja, ich glaube, das ist das Ende der ersten Welle. Also so wie bei den Patriots, du hattest die erste Dynasty, dann hast du ein bisschen so ein Turnover, dann hast du die zweite Dynasty. Ich glaube, es wird jetzt das Ende der ersten Dynasty sein, weil du wirst so viel an Travis Kelce. Ja.
Raus.
36 mittlerweile. Weißt du, ich meine, ich glaube, es wird wahrscheinlich die letzte Season gewesen sein für ihn. So, und wie ersetzt du die Production von ihm und die Chemistry, die er überhaupt hat? Wie wird es sich auf den Rest der Mannschaft auswirken, ja? Chris Jones wird auch nicht jünger, ja? Also, wie findest du da einen Ersatz dafür irgendwie in 2-3 Jahren? Mal sehen, also die Kansas City Chiefs, natürlich Respekt vor ihrer Leistung. Allein schon die Chance zu haben, für ein Three-Peat zu competen, ist super impressive.
Crazy.
Aber ich glaube, es wird von hier an nicht leichter für die, weiter auf diesem Level zu competen. Wenn du so viele hungrige Contender hast in der AFC, du hast die Ravens, die an die Tür anklopfen, du hast die Bills, die an die Tür anklopfen, du hast die Texans, die eigentlich wirklich die Zukunft sind, ja, die den jungen Quarterback haben, den jungen Roster.
Die Bengals, jeder chase die, weißt du?
Bengals, ja, Joe Burrow war dieses Jahr ja rosterbedingt gar nicht in der Konversation, aber der ist ja eigentlich die Person, die Mahomes am meisten Probleme gemacht hat, so in den letzten Jahren. Man wird auf jeden Fall nicht leichter für die Chiefs und wird aber spannender, glaube ich, für alle Leute, die nicht immer die Chiefs im Super Bowl sehen wollen.
Alright, lass in die Halbzeit gehen, Alter. Wie hast du das, also live, wie war das? Ich habe eine Live-Halbzeit-Performance in meinem Leben erlebt. Und das Krasse ist, live sieht das alles gar nicht so spektakulär aus wie im Fernsehen. Im Fernsehen die Kamerawinkel und das Licht da und schaut mega aus. Wie hast du das erlebt?
Was cool war auf jeden Fall, dass du live im Stadion natürlich die gesamte Bühne hast sehen können, ja. Und kennt ihr nochmal, die Performance hat sozusagen vier verschiedene oder fünf verschiedene Gegenden, wo sie stattgefunden hat und du konntest das Ganze von oben sozusagen sehen. Im Stadion ist der Ton nie so gut, wie wenn du es dir im Fernsehen anhörst, ja. Ich bin ein bisschen Kendrick Lamar Fan, Bro. Ich habe Kendrick Lamar für $20 live gesehen in Stuttgart, noch bevor sein erstes Album damals gedroppt ist. Das heißt, ich war vielleicht ein bisschen biased. Ich war super hype auf die Performance. Ich habe gewusst, dass er mit der Performance kommt, die eine Message haben wird, dass er keine Kompromisse machen wird. Also, dass er nicht nur die Hits spielt, damit die Hits gespielt wurden. Ja. Er hat ja Lieder, wo Leute mitsingen, wo die Leute die ganzen Lyrics kennen. Aber er hat, glaube ich, sich für eine Performance entschieden, wie 2016 seine Grammy-Performance, wo er wirklich eine Message damit gesendet hat. Und das ist nicht leicht. Ja, das ist nicht leicht als Artist auf der größten Stage, die in der USA möglich ist, mit den meisten Restrictions, wo du auf keinen Fall dir einen Ausdruck, also Curse Words in den USA geht gar nicht auf so einer Stage. Du kannst nicht irgendwie aus Versehen mal Fuck oder Shit sagen, dann hast du direkt Probleme. Mit dem Präsident im Haus und vor einer Crowd, die nicht unbedingt dein Publikum ist. Also Kansas City Chiefs Fans und Philadelphia Eagles Fans, die Geld genug haben, um sich Super Bowl Tickets zu kaufen, sind nicht Kendrick Lamar Hörer.
Wie war der Vibe im Stadion? Ich habe einen Clip gesehen, so der ist durchs Stadion gegangen während der Halbzeitshow, also wo Leute einfach da gesessen waren und es anscheinend nicht ganz so gefühlt haben. Wie hast du das erlebt?
Also in meiner Section waren es, glaube ich und vielleicht 6, 7 andere Leute, die aufgestanden sind, abgedanced haben, das Ding gefeiert haben. Oh, was wir alle in common hatten, was wir alle in common hatten, waren entweder alle schwarz oder jung. Oder jung. Also so ein paar von den jüngeren Leuten haben es natürlich auch gefühlt. Ein 37, 40, 50-jähriger Dude aus Kansas City, Missouri, hat keine Ahnung, wer Kendrick Lamar ist.
Ist auch so. Und
weiß ich ganz ehrlich, und kennt auch keine von den Seiten.
Also ich zum Beispiel, also so hab's ich erlebt, ne? ich mag Kendrick sehr. Direkt nach der Performance, und ich muss auch ganz ehrlich sein, dass ich so die Symbolik, viel von der Symbolik gar nicht mitbekommen habe. Bis ich danach ein bisschen Research gemacht habe. Natürlich habe ich gesehen, dass die Dancer als amerikanische Flagge und die ist auseinander, was bedeutet, hey, die amerikanische, die Leute sind im Zwiespalt oder die sind gespalten. Und solche politischen Messages habe ich dann schon mitbekommen, aber auch seine Songauswahl war ja sehr, sehr alles spezifisch. Hatte alles einen Grund. Und das habe ich dann erst danach rausgefunden, nachdem ich ein bisschen Research gemacht habe. Aber so meine erste Reaction direkt war, er hat einige seiner Hits gar nicht gespielt, wo ich denke, wo die Leute, am Anfang habe ich mir gedacht, hey, das war nicht ganz Mainstream genug, weil du musst halt auch ein bisschen auf deine Crowd, du weißt, es sind 113 Millionen Amerikaner, die sich das Ding gerade angucken, die dich nicht kennen und du spielst Hits, die nicht wirklich bekannt sind, was halt natürlich nochmal gegen dich spielt. Aber dann im Nachhinein, nach dem Research, dachte mir, oh shit, Alter, der ist krass, Alter, weil du dir halt, obwohl genau mein Argument hier ist, dass du diese Mainstream eigentlich hättest spielen sollen und nicht jeder dich kennt, trotzdem zu deiner Message stehst und trotzdem diese Symbolik zeigen willst, war halt crazy, Alter. Das ist halt Artistry auf einem komplett anderen Level. Aber so, zu dem Punkt auch, ich habe alle möglichen Leute haben mir geschrieben, boah, das ist die lameste Halbzeitshow, die ich in meinem Leben je gesehen habe, Alter. Wer ist Kendrick Lamar? Und das waren halt alles so middle-aged, weiße Leute, die das halt überhaupt nicht gecheckt haben. Und ich muss auch sagen, ich war am Anfang nicht super hyped. Ich find's gut, aber ich sag, hey, nicht mega krass. Aber dann nach meinem Research, ich dachte mir, oh shit, der Typ, Alter, ist auf einem komplett anderen Level, weißt du?
Ja, ich glaube, man muss es appreciaten, für was es ist. Ich glaube, es ist zum Beispiel eine Performance, wo die Leute zurückgehen werden in ein paar Jahren und so darauf zeigen werden, so, hey, das war eine krasse Performance. Ja, es war nicht die größtmöglichste Party.
Genau.
Aber ich glaube, es war nicht sein Ziel. Sein Ziel war, sich selber treu zu bleiben, der Artistry treu zu bleiben. Man respektieren.
Hast du das mitbekommen?
Ich
glaub, wo Onkel Sam, also Samuel Jackson war Onkel Sam, also stand für Amerika und der meinte, wenn du dies nicht als Entertainment fühlst, bist du Teil von dem Problem, dass du in einem System drin bist, das dir sagt, dass was ich hier mache, ist nicht entertaining. Und wenn du das nicht verstehst, dann ist es genau, was die Agenda von Amerika hat es geschafft, dich da reinzubringen.
Dich reinzubringen, dass du nur entertaining
bist. Genau, dass du nur entertaining werden willst, aber nicht jetzt irgendwie eine Lesson dahinter steht. Und ich dachte mir, oh mein Gott, Alter, das shit is next level. Also ich sag, von einem Artistry-Standpoint, Alter, war das Ding komplett next level. Alter, niemand hat sowas jemals gemacht. Ja. Und dann auch Paddy, Alter. Paddy-Stuff gegen Drake war halt auch
auf einem anderen Level. Wobei halt dieser Drake Diss ja eigentlich auch mehr ist als nur ein Drake Diss. Ist ja eigentlich eine Kritik genau daran, dass du halt deine Kunst an den Kapitalismus verkaufst, ja. Weil Drake repräsentiert, wie, dass du nur Kunst kreierst, die halt konsumiert wird, die Leute kaufen, die die meistmöglichen Leute anhören und sowas. Und Kendrick ist mehr die Seite, hey, meine Kunst hat eine Message, die ich nicht kompromissiere,
oder?
Wo ich keinen Kompromiss eingehe. Oh, Deutsch ist gerade richtig rausgekommen. Nee, aber es war ein cooler Moment. Und wie gesagt, am Ende hat er den Banger gespielt. Ich glaube, da haben immer noch genügend Leute mitgesungen. Leute haben ein bisschen diskutiert, ob die da, also ich habe ein bisschen so von Drake-Fans eher das gehört, dass, oh ja, die haben ja da Crowd-Noise eingespielt, dass die Leute mitgesungen haben. Nee. Diesen letzten Song, den They Not Like Us, da hat das ganze Stadion mitgesungen. Genauso wie das am Ende TV Off, wo er sagt so, Mustard!
Yeah, yeah.
Das ganze Stadion hat, die zwei Songs haben wirklich alle Leute mitgesungen. Ja, sogar die älteren kennst du, die Chiefs-Fans, haben da ein bisschen mitgeschunkelt dann damit. Ja, also für mich war es ein cooler Moment als Drake-Fan. Ich glaube tatsächlich aber, dass die NFL nächstes Jahr wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen wird.
Ich glaube,
es ist Zeit, dass sie einen Country-Artist wirklich reinbringen. Jelly Roll, Morgan Wallen, irgendwie sowas along those lines.
Nee, bin ich komplett bei dir. Ich denke, die gehen wieder ein bisschen jetzt ein bisschen weg von der Hip-Hop-Szene und gehen wieder zurück auf ihren einfach was allgemein mehr bekannt ist, weißt du?
Ja, ich meine, es ist okay. Wir hatten jetzt Kendrick Lamar, Usher, Rihanna, und davor war es in L.A. die Snoop Dogg, Dr. Dre, L.A. Collabo. Es waren 4 Jahre Hip-Hop hintereinander. Ich glaube, das kann jetzt niemand der NFL übel nehmen, wenn sie mal wieder rauskommen mit ein paar Country-Artists.
Ja, oder und vielleicht, Pop oder was auch immer.
Ja, sowas in die Richtung.
Ja. Ich meine, stell mal vor, ich weiß nicht, ob sie es hier mal machen wollen würde, aber wenn du so einen Taylor Swift bringst, ist es einfach, sie bringt crazy Eyeballs mit. Weißt du, du hast 113 Millionen Leute, die eingeschaltet haben für Kendrick. Taylor Swift, 500 Millionen. Ich sag's dir, wie es ist, Bro. Ich sag's dir, wie es ist, Alter. Justin Bieber, genauso, Alter.
Ja, Justin Bieber.
Glaube ich schon.
Aber Justin Bieber ist nicht mehr so heiß, Bro. Mit Justin Bieber
Digga, wer hat denn Usher auf dem Schirm? Wer hat denn Usher auf dem Schirm, Alter, bevor der Performance? Aber ging krass, Alter.
Ja, aber Usher hatte gerade dieses Jahr, wo er die Las Vegas Residency hatte.
Aber
das heißt, er hatte so ein bisschen Bass hinter seinem Namen. Was ich tatsächlich glaube, wo ich dir recht gebe, Taylor Swift mit Guest-Performances von den Country-Dudes. Mhm. So Guest-Performance, keine Ahnung, Chris Stapleton, Morgan Wallen sowas. Und dann am Ende irgendwie so ein Ensemble-Song, wo die ganzen Leute mit Gitarre und sowas ein bisschen singen. Ich glaube, das wird ein Switch-Up reinkommen. Und ich glaube, in 2 oder 3 Jahren werden wir auch den ersten Elektro sehen.
Glaubst du?
Wie heißt diese Charlie XCX oder sowas zusammen mit ein paar anderen DJs als Backup? Ich glaube, das kommt ein bisschen.
Ja, würde ich feiern auf jeden Fall, Mann. Also ich switche einfach ein bisschen ab, Alter. Das ist für jeden ein bisschen. Ja. Alrighty, wo sind wir? Zeittechnisch haben wir noch ein bisschen Zeit.
Ja,
meine Uhr ist hier komplett kaputt. Ja,
ein paar Fragen. Wir sind, glaube ich, Stunde 20.
Oh man, okay.
Stunde 20 auf Flug.
Oh wow. Okay, Leute, normalerweise ihr wisst, unsere Routine, wir haben normalerweise Fanfragen. Heute wollen wir es ein bisschen ändern, weil einfach, ja, Ende der Saison, regulären Football-Saison, machen wir ein bisschen Football, NFL-related Fragen. Erste Frage, Jakob, an dich, Alter. Dein Highlight, dein persönliches Highlight der 2024 NFL-Season?
Persönliches Highlight, Digga, Deutschland-Spiel. Mein Deutschland-Spiel dabei gewesen zu sein, ich habe, glaube ich, insgesamt fast 50 Tickets gekauft. Ganze Familie war da, Cousins, Cousinen, Freunde, Mom, Schwestern und sowas. Also das war mein persönliches Highlight. Das war wirklich
nice, cool. Mann. Ja, nee, bin ich bei dir. Mein persönlich, ich lebe durch Jakob, Mann, diese Tage. Also als Jakob zurückgesigned wurde, ich so, let's go. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich selber zurückgesigned. We're back, baby. Alright. Welche Teams haben in 2024 am meisten überrascht?
Oh. Digga, für mich tatsächlich, oh, das ist ein bisschen schwer zu geben, aber tatsächlich die Eagles. Klar, die Leute reden jetzt drüber, jetzt im Nachhinein ist immer klar, die hatten den besten Roster all around, Offensive Line, Defensive Line, etc. Aber vor der Season hatte die niemand wirklich auf dem Schirm, fand genau. Ich. Über die wurde ganz wenig geredet, die hatten kaum was. Auch am Anfang der Season, ich weiß nicht, was ihr Overall-Record war, die hatten, glaube ich, am Anfang der Season ein Spiel verloren oder sowas, wo auch die Kritik sehr, sehr laut wurde an Jalen Hurts und so und an der ganzen Eagles-Situation. Die waren für mich so die Mannschaft, die am wenigsten Liebe bekommen hat, aber jetzt am Ende natürlich am
meisten
besten
abgeliefert hat, auf jeden Fall. Bin ich bei dir, aber ich denke auch, die Commanders, neuen Head Coach, neuen GM, Rookie Quarterback und dann so ein Neues zu machen und so weit in den Playoff zu kommen und einfach echt so den Grundstein legen für die nächsten Jahre. Ich denke, die haben riesen Strides gemacht diese Saison. Also die waren auf jeden Fall einer meiner Favoriten dieses Jahr. Okay, und dazu die Frage, Gegenfrage. Welches Team hat vielleicht am meisten enttäuscht dieses Jahr?
Oh. Detroit Lions, muss ich ehrlich sagen. Finde ich, sie haben so ihr Momentum aufgebaut gehabt, so eine starke Regular Season gespielt, als Number One Seed in die Playoffs gegangen und dann direkt zu verlieren, das war schon, glaube ich, tough und wird sich zeigen, wie sie von diesem Rückschlag zurückkommen als Mannschaft. Wir haben jetzt zwei Coordinator verloren und sowas. Vielleicht verlierst du viel Know-how. Ich denke, da werden auch einige Spielerabgänge sein, weil diese Coordinator werden versuchen, die Leistungsträger, mit denen sie die beste Relationship haben, mitzunehmen. Dan Campbell und Detroit, die haben da einiges vor sich, wie sie da
ja, ganz, die ganzen kürzen. Replacements, Alter, es wird tough, Mann. Alter. Ich hoffe, die können auf jeden Fall die Kurve kriegen und wieder erfolgreich sein nächstes Jahr. Aber ich bin auch ich denke, ein bisschen auch bei den Bengals, ganz ehrlich. Playoffs verpasst, stark die Saison geendet, aber einfach in dieser Situation zu sein mit so einem talentierten Roster, so viele, war Pech auch mit den knappen Niederlagen, aber für wie viel Talent die haben, so eine Saison hinzulegen, war enttäuschend für mich, ganz ehrlich. Ich denke, da war Riesenpotenzial bei denen und der dann nicht in Playoffs zu schaffen, war auf jeden Fall ein Big Loss, würde ich sagen.
Ja, vor allem, wenn du halt Joe Burrow hast, dann ist die Latte immer hoch.
Ganz klar.
Also erwartest du immer viel. Und ich glaube, da wäre auf jeden Fall mehr drin gewesen.
Okay, hier die nächste Frage. Was braucht ein Team, um in der heutigen NFL konstant erfolgreich zu sein? Was ist der Blueprint?
Also, ich geh mal dahin. Du musst in den Trenches anfangen. Du musst in den Trenches anfangen und baust von da an aus. Offensive Line, Defensive Line sind die Bausteine. Du kannst noch so einen guten Quarterback haben, kannst noch so eine gute Linebacker-Crew haben oder Defensive Back of the Year, etc. Brauchst eine Offensive Line, um dein Quarterback zu beschützen. Du brauchst eine Defensive Line, um Pressure aufbauen zu können, ohne zu blitzen und um den Run zu stoppen. Das heißt, ich würde immer da anfangen. In meinen Erfahrungen war ich in Mannschaften, wo wir overperformed haben, mit einem untalentierten oder weniger talentierten Roster, weil die Offensive Line und Defensive Line stark performt hat. Ich glaube, damit kannst du viel ausgleichen und dann baust du weiter, dann holst du den Quarterback da dazu und kannst von da an dann die Skill-Positionen langsam ausbauen. Mhm. Aber Trenches und dann Quarterback.
Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir, Mann. Trenches ist der A und O, ganz ehrlich. Das, wenn du in Offense-Defense-Line nicht spielen kannst und dein Quarterback nicht beschützen kannst oder der andere Quarterback auf der anderen Seite zu viel Zeit hat, dann wirst du auseinandergenommen. Also da fängt es an. Ich denke, jetzt von der Defense-Seite sage ich D-Line first und danach DBs. Wenn du krasse Corner hast, Shutdown-Corners und Safeties, die da hinten dicht machen, ganz ehrlich, da kannst du als Linebacker fast reinstellen, wie du willst. Du siehst bei den Eagles, die sind sehr dominant up front, die haben ein krasses DB und dann haust du Zach Brown rein, der letztes Jahr oder die Jahre davor bei den Saints, der war ein Special-Teamer. Und dann packst du den da rein mit einem talentierten D-Line, DBs und auf einmal ist er ein All-Pro, weil die dir dein Leben All-Pro so viel einfacher machen. Du hast Zeit zu lesen, du bist, wo du sein sollst, die Jungs machen hinten dicht und dann werfen die Intermediate Passes und boom, du bist da, um zu picken, zu hitten, weißt du, und dann macht es einfach dein Leben komplett. Es ist du spielst auf einem ganz anderen Level. Also, das ist für mich fürs A und O. Und dann, wie du gesagt hast, ich den Quarterback ein Team fällt mit einem guten Quarterback, also nach der Linie.
Ja, ich denke, dass Washington dieses Jahr wirklich das beste Exempel, die wirklich aus dem Nichts auf einmal kommen, weil die einfach einen Quarterback auf einmal haben, der sogar so gut performt hat, dass er die Schwächen in der Defense kaschiert hat, die wir erst sozusagen im NFC Championship Game gesehen haben, dass er
Defense, ich denke, Mahomes ist ein krasses Beispiel dafür auch. Du musst mal, Mahomes hat keinen Number One Receiver. Er hat nicht ein super produktives Run-Game hinter sich. Er macht halt weg dafür, dass er so talentiert ist und er oftmals improvisieren kann und Plays macht. So off-scripted Plays. Aber stell dir mal vor, wenn er eine dominante, also eine sehr gute Defense dieses Jahr, aber auch einen dominanten Number One Receiver und einen Running Back. Das ist Game Over, Alter. Ja. Okay, was denkst du, welche Teams sind für 25 jetzt schon die Favoriten?
Ich glaube, wir müssen die Eagles ein bisschen respektieren. Ich glaube, die Eagles, da würden wir jetzt nicht anzeigen, dass die auf einmal nächstes Jahr einbrechen werden.
Callum Moore ist weg, OC ist weg.
Callum Moore ist weg, OC ist weg, das stimmt. Aber gleichzeitig, du hast immer noch die gesamte O-Line, du hast immer noch die Defensive Line. Und du hast immer noch Jalen Hurts. Ich glaube, die Eagles sind ein bisschen was, wo man respektieren muss.
Wie gut findest du Jalen Hurts? Ist er Top 5 für dich? Oder wo siehst du ihn in der Liga?
Gute Frage. Also ich glaube, er ist auf jeden Fall eigentlich ein bisschen underrated. Nächstes Jahr wird das Ganze zeigen für mich. Wenn du weiter konstant performen kannst, Wege findest, Spiele zu gewinnen. Ich glaube, er ist ein bisschen so in dieser fast wie Joe Flacco Bracket. Ja, Joe Flacco hat auch den Super Bowl gewonnen, aber Leute haben ihn nie so wirklich highly respected. Der war nie immer so einer von den Quarterback, wo viel drüber geredet wird. Aber wenn du Wege findest, Spiel dazu gewinnen, dann...
Das ist nämlich genau sein Ding. Er ist ein Winner. Er findet einen Weg zu gewinnen. Ist er oftmals der Grund, warum sie gewinnen? Nicht unbedingt. Aber im Endeffekt ist es ja egal. Woran du gemessen wirst, ist Siege. Und das ist, was er macht. Also, ich weiß nicht, ob ich ihn Top 5 tun würde, aber ja, Top 10 in der Liga auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Auf der anderen Seite, auf der AFC, ist es ein bisschen durchmischter.
AFC, die ist stark, Mann. Das ist so viele Favoriten. Ich denke, die Teams, die du vorhin genannt hast, Mann. Ich denke, Kansas City wird wieder einen Weg finden. Die Bills sind hungrig. Ravens sind hungrig. Mhm. Bengals, Alter, nach der Saison. Ich glaube, die wollen rebounden. Also, Texans, wie du gemeint hattest.
Texans.
Ja, das sind die AFC ist eine tough, Alter. Es ist auf jeden Fall tough, Mann, da drüben. Einiges Talent. Und dann, ich schwör's dir, da ist immer irgendein Sleeper, Mann. Irgendjemand, den du gar nicht auf dem Schirm hast.
Ich weiß auch nicht, Digga. Vielleicht kommen die Raiders auf einmal mit Pete Carroll an.
Ja, Mann. Du weißt es ja nicht. Und Denver, Alter. Denver ist auch ein bisschen so ein Sleeper, Mann.
Denver ist auch unter Sean Payton auf einmal gefährlich geworden.
Ja. Man, wir werden sehen. Und dann letzte Frage hier. Ich weiß nicht, ob die gut ist, aber ein bisschen übers Coaching, Mann. Hat das Coaching-Level in der NFL abgenommen oder verändert sich es nur?
Ich glaube, es verändert sich. Ich glaube, es verändert sich, weil die Spieler sich verändern und weil die Gegebenheiten sich verändern. Ja, Tom Brady's early 2000er Patriots sind wahrscheinlich die härteste Kombination aus Football-Knowledge und Toughness, die wir sehen werden. Mehr Toughness und mehr Football-Knowledge wird es nicht mehr geben. Weil heutzutage wir als Spieler weniger Zeit im Gebäude verbringen. Alles ist limitierter. Wie viel die Coaches mit uns arbeiten dürfen, ist limitierter. Die Padded Practices etc. sind limitierter. Und auch die Spieler verändern sich. Spieler kommen aus dem College. Die müssen jetzt am College anders gecoacht werden, weil die Jungs eben Geld verdienen etc. Alles ein bisschen spielerfreundlicher. Ja. Das heißt, ich glaube, es wird sich verändern. Ja. Es heißt nicht unbedingt, dass es schlechter wird. Ich glaube, es ist einfach gerade in so einer Transition-Phase, dass Coaches lernen, wie sie mit diesen neuen Gegebenheiten umgehen können und wie sie so trotzdem das meiste aus Jungs rausholen. Also du wirst trotzdem Jungs sehen in der Liga, die alles in ihre Craft reinsetzen, aber ich glaube, das wird einfach anders aussehen, als es in der Vergangenheit
aussieht. Das ist ein krasser Punkt, den du bringst, Alter, mit dem du musst das die komplette Football-Welt schaut ein bisschen anders aus jetzt, vor allem im College. Du kommst, da kommen Jungs rein jetzt in die NFL, die, ich will nicht sagen, die doch schon ein bisschen fast verweichlicht sind, weil du kannst nicht mehr die Jungs so hart coachen, wie es früher war. Weil heutzutage, wenn du sagst, hey, wenn du jemanden, hey, du sagst zu deinem Coach, hey, ich verdiene mehr Geld als du, weißt du? Mein NIL-Deal ist mehr als du. Wenn du so mit mir redest, ich jump ins Portal und bin hier weg, weißt du? Also du musst halt sehr auf deine Spieler sehr respektieren, du musst auf eine gewisse Art und Weise mit dir reden, damit du da nicht irgendwie irgendwelche Konflikte startest. Also daher kommen oftmals Spieler in die Liga vielleicht, die auf einem anderen Level und dieses harte Coaching vielleicht so nicht mehr gewöhnt sind. Und deshalb muss der Coach vielleicht ein bisschen, so ein bisschen adjusten.
Ja, ich glaube, die Coaches werden adjusten müssen. Ich glaube aber auch nicht, dass es das unbedingt schlecht ist. Weil, muss man überlegen, jeder andere Sport müssen die Coaches ja auch Wege finden, mit ihren Spielern zu connecten. Am Ende des Tages haben ja Coach und Spieler dasselbe Ziel. Du willst gewinnen, ja. Das heißt, du musst als Coach die Spieler dazu kriegen, Buy-in zu machen, also einzukaufen in deine Vision und vice versa als Spieler musst du dem Coach vertrauen, dass er den richtigen Weg anzeigt. Ja. Das ist aber gar nicht gegeben, dass diese Relationship irgendwie so toxisch oder aggressiv sein muss oder sowas oder dass man, das muss ja nicht sein. Nee. Ja? Am Ende des Tages, wenn wir gewinnen wollen, wie wir da ankommen, ist ja egal. Und ich glaube, dass eben dadurch, dass das College sich verändert, andere Spieler in die Liga kommen, die Liga sich verändern wird. Wir haben das, haben das noch zu einer tougheren Zeit erlebt, Digga, am College, die packen dir 600 Pounds auf den Rücken. Workouts, also ist aber nicht gegeben, dass das der beste Weg ist, um die Spieler wirklich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, dass wir Wege finden werden, wie wir Spieler effektiver coachen, wie wir das meiste aus der Zeit rausholen und dann dementsprechend aber auch das meiste von der Leistung aus den Spielern rausholen werden.
Boom. Was ein Schlusswort, Mann. Sheesh, let's go.
Wort zum Sonntag, ey. Wort zum Sonntag. Schnupfen mit der Kältung. Es tut mir leid, wenn ich hier mich richtig trash anhöre heute.
Alles gut.
Die Folge kam auch ein bisschen zu spät raus. Aber wir sagen natürlich danke an alle, die dabei waren. Diese Season 2024, geht zu Ende. Und wir sagen danke an die ganze Game Changers Gang. Danke fürs Einschalten. Danke für alle, die dabei sind. Wir haben große Pläne für die nächste Season.
Yes, sir.
Wirklich große Pläne. Und ich hoffe, ihr seid dabei. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin.
Bis dahin.